Das Interview der Woche. Am Mikrofon ist Evi Seibert. Unser Gast ist Olaf Scholz. Seit dieser Woche liegt ja nicht nur der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vorne in den Umfragen, persönlich, sondern auch seine Partei, die SPD. Und auch nach diesem ersten Fernsehtriell mit der Gegenkandidatin und dem Gegenkandidaten war die Bewertung der Zuschauerinnen und Zuschauer, er liegt vorn. Jetzt ist er zu Gast bei uns. Guten Tag, Olaf Scholz.
Guten Tag.
Herr Scholz, bei aller Freude über diese guten Umfragewerte, jetzt liegen ja die härtesten 4 Schlussspurtwochen noch vor Ihnen und die anderen geben jetzt selbstverständlich auch richtig Gas. Der Kandidat Armin Laschet von der CDU, der hat diese Woche neue Kompetenzteams angekündigt und auch eins gleich vorgestellt. Wie geht's denn bei der SPD weiter? Bleibt es bei der One-Man-Show Olaf Scholz?
Die SPD besteht aus 400.000 Mitgliedern, die alle gemeinsam jetzt dafür arbeiten, dass wir einen Auftrag von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen, in Zukunft die Regierung des Landes zu führen. Und deshalb brauchen wir auch keine weiteren Teams.
Auf dem Plakat sind aber nur Sie zu sehen und nicht die 400.000.
Die Bürgerinnen und Bürger wissen es genau. Es wird mit der Bundestagswahl auch entschieden, wer der nächste Kanzler wird. Darum geht's. Wem traut man das zu? Wir haben jetzt 16 Jahre die Kanzlerin Angela Merkel gehabt. Die hat eine sehr erfolgreiche Bilanz. Bei allem, was da politisch auch unterschiedlich diskutiert werden mag, ist das doch ein Fazit, das alle Bürgerinnen und Bürger ziehen. Ich auch. Und jetzt geht es darum, wer führt das Land in die Zukunft.
Armin Laschet betont jetzt seine Teamfähigkeit. Trauen Sie den anderen SPD-Spitzenleuten nicht oder machen Sie es generell einfach lieber alleine?
Nein, wir sind ein großartiges Team. Wir sprechen uns sehr viel, sehr intensiv ab, seit langer Zeit schon. Dass die SPD jetzt in den Umfragen besser dasteht, als viele vorhergesehen haben, haben wir uns gemeinsam erarbeitet. Wir haben sehr früh gesagt, wer soll der Kanzlerkandidat der SPD sein, im August des letzten Jahres schon. Wir haben gezeigt, dass wir eine geschlossene Partei sind. Und dann haben wir auch ein sehr zukunftsfähiges, zuversichtliches Programm beschlossen, das sich mit den wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit beschäftigt.
Die Union hat seit ein paar Tagen eine neue Strategie. Manche nennen das auch eine neue rote Socken-Kampagne. Ziel ist es, dem Wähler zu vermitteln, wer Olaf Scholz wählt, der bekommt einen Linksruck. Der linke Flügel der SPD, der hält nur so lange still, bis die Wahl gewonnen ist. Und dann koaliert die SPD mit der Linkspartei. Also wer Scholz wählt, bekommt rot, grün, rot. Was wollen Sie dagegen tun, gegen diese neue Taktik der Union?
Naja, es ist ja schon so, dass nicht nur Sie eine sind, die sagen, das ist eine Taktik, sondern das sagt auch jeder Bürger, jede Bürgerin. Da erkennt man doch ganz genau, was dahinter steckt, nämlich die Tatsache, dass keine eigenen Vorstellungen für die Zukunft des Landes existieren, die wirklich funktionieren und die die Bürgerinnen und Bürger überzeugen. Mir geht es darum, die Dinge zu erreichen, die ich eben genannt habe. Und im Übrigen wissen die Bürgerinnen und Bürger, wer ich bin. Die kennen mich, wenn ich das so sagen darf, und haben mich erlebt als jemand, der in der ersten Regierung Merkel als Arbeitsminister tätig war und dazu beigetragen hat, dass wir schon mal eine Wirtschaftskrise mit dem Einsatz von Kurzarbeit bekämpft haben. Und natürlich jetzt als Bundesminister der Finanzen mit sehr solider Haushaltsführung, mit den Vorschlägen, die dazu beigetragen haben, dass wir jetzt diese Corona-Krise bekämpfen und auch europäisch weit zusammenarbeiten. Da kann ja nicht jede Taktik verfangen, denn die Leute wissen ja genau, wer ich bin und wofür ich stehe.
Ja, aber Sie kennen mich, ist ja eigentlich der Spruch, den wir von der Kanzlerin kennen. Und die hat jetzt auch sich da eingemischt. Sie hat sie eigentlich recht heftig attackiert und gesagt, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen mir als Angela Merkel Kanzlerin und Olaf Scholz, weil es mit mir niemals eine Koalition mit der Linken geben würde. Und sie erwarte von Ihnen, dass Sie da auch für eine zukünftige Regierung Position beziehen. Was sagen Sie dazu?
Ich finde, dass die ehemalige Bundesvorsitzende der CDU natürlich diese Antwort geben sollte. Da habe ich mich jetzt nicht weiter gewundert. Trotzdem arbeite ich mit ihr auch in diesen Tagen weiter gut zusammen und ich habe ja ein eigenes Programm. Ich bin Olaf Scholz und ich trete auch als Olaf Scholz an mit einem sehr entscheidenden Zukunftsprogramm für die 20er Jahre.
Sie sagen aber nicht, dass Sie Rot-Rot-Grün nicht wollen. Das sagen ja viele. Warum sagt das dann nicht einfach?
Naja, ich sage auch, dass wir uns vorstellen können, mit den Grünen zu koalieren, dass wir uns vorstellen können, mit der FDP eine gute Zusammenarbeit hinzukriegen.
Auch mit der Linkspartei?
Und das sind ja die Fragen, die alle beurteilen können. Sie wissen, was sie von mir bekommen und dazu gehören auch sehr klare Grundsätze. Zum Beispiel, dass ich darauf bestehe, dass wir eine enge Zusammenarbeit mit den USA haben in der transatlantischen Zusammenarbeit, dass ich darauf bestehe, dass wir die NATO stärken und in ihr auch weiter unsere Sicherheit suchen, dass wir eine starke, souveräne Europäische Union bauen, dass wir solide mit dem Geld umgehen, dass die Wirtschaft wächst, dass wir dafür sorgen, dass die Sicherheit im Innern dieses Landes funktioniert. Und das sind alles unverhandelbare Positionen für mich.
Markus Söder sagt, sie seien ein Erbschleicher, weil sie eben so häufig auch sagen, die Kanzlerin und ich, weil sie auch die Kanzlerinnenraute mal spaßeshalber gemacht haben. Sind Sie ein Erbschleicher?
Na, nun darf ich keine Späße mehr machen. Und im Übrigen, glaube ich, bin ich ja nicht der Einzige, der finde, dass die 16 Jahre auch für Deutschland viele Fortschritte mit sich gebracht haben. Die SPD war in 3 der 4 Regierungen dabei und hat auch vieles davon durchgesetzt.
Deshalb kann man jetzt ja eigentlich auch fragen, wenn Sie so oft dabei waren und so lange, warum sollte es denn jetzt besser werden? Also das ist so, auf der einen Seite sind Sie mitverantwortlich für sehr vieles, was jetzt passiert ist in diesen letzten Jahren. Und auf der anderen Seite möchten Sie einen Aufbruch verkörpern. Wie soll das zusammengehen?
Es geht eben genau um diesen Plan für die 20er Jahre. Eine Sache ist mir ganz wichtig. Ich möchte, dass in dieser Gesellschaft wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass niemand sich für etwas Besseres hält, der eine auf den anderen herabblickt. Und das ist der Grund, warum ich mich zum Beispiel einsetze für einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro. Das ist für mich ein ganz zentrales Thema. Das will ich im ersten Jahr meiner Kanzlerschaft durchsetzen, weil es für 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger bedeutet, dass sie etwas mehr verdienen, etwas besser zurechtkommen. Und es bedeutet gleichzeitig, dass sie im Alter nicht auf öffentliche Unterstützung angewiesen sind, wenn sie dann die Rente beziehen.
Eine der allergrößten Veränderungen, die jetzt ja anstehen, sind Maßnahmen für den Klimaschutz. Unsere Wirtschaft muss klimaneutral werden, ohne dass auf der einen Seite Arbeitsplätze verloren gehen und auf der anderen Seite das so teuer wird, dass die Menschen sich es nicht mehr leisten können. Armin Laschet hat seine Klimapläne am Montag vorgestellt und die klingen fast wörtlich in Teilen so wie Ihre. Zum Beispiel will er, dass die Genehmigungsverfahren für Windkrafträder von 6 Jahren auf 6 Monate reduziert werden. Das ist wortwörtlich das, was Sie schon seit einigen Wochen erzählen. Wollen Sie ihn jetzt eigentlich auch wegen Plagiats angehen?
Nein, aber erstmal, wenn man so einen richtigen Durchbruch erzielt in der öffentlichen Debatte, dann reden andere so ähnlich. Deshalb ist es wichtig, hinzuhören. Also erstmal ist das ein Erfolg, dass wir so weit gekommen sind. Wir haben im letzten Jahr mit der CDU verhandelt, dass wir mehr Strom brauchen für Deutschlands Zukunft. Wir haben in diesem Jahr mit der CDU verhandelt. Wir haben noch in den letzten Wochen des Bundestages vor der Sommerpause versucht, alle davon zu überzeugen, bei der CDU-CSU einschließlich des Wirtschaftsministers, dass wir mehr Strom brauchen. Dann haben sie das alles abgelehnt, auch die ganzen Pläne, wie man die baurechtlichen Regelungen so ändern kann, dass man schneller fertig wird, die Ausbauziele für Windkraft auf hoher See, für Windkraft an Land, für Solarenergie, für das Stromnetz, alles abgelehnt. Das alles hätten wir schon längst beschließen können. Das steht auch in den Modernisierungsvorschlägen, den Zukunftsmissionen, die die SPD schon am Jahresanfang vorgestellt hat, drin. Und das will ich durchsetzen und natürlich mit breiter gesellschaftlicher Unterstützung, auch von der Oppositionspartei CDU und den Ministerpräsidenten der CDU.
Aber Sie wollen direkt im ersten Jahr ja eben einen großen Plan für eben mehr Klimaschutz durchsetzen, viel mehr Windräder. Wenn man aber mehr Windräder will, dann bedeutet es doch auch, dass mehr Leute Windräder vor die Nase gesetzt werden, das jetzt schon oft scheitert. Es gibt, wie in Bayern, Abstandsregeln, die verhindern, dass überhaupt Windräder gebaut werden können. Jetzt mal ganz konkret und ganz praktisch, wie wollen Sie das denn machen?
Erstmal, indem wir die Gesetze entsprechend ändern. Die liegen auf dem Tisch, was wir zum Baurecht machen müssen. Wir können auch noch mehr Vorschläge dazu vorlegen, die wir alle umsetzen wollen, gleich im ersten Jahr der nächsten Regierung. Das müssen wir auch, sonst werden wir nicht fertig. Es kann nicht sein, dass die Genehmigung einer Windkraftanlage 6 Jahre dauert. Das müssen 6 Monate sein. Und wie gesagt, daran sind wir schon lange. Und deshalb muss ich die Gelegenheit bekommen, um damit das Wirklichkeit wird, das als Regierungschef voranzubringen. Sonst muss man immer mit jemandem verhandeln, der das eigentlich nicht will. Und das ist der Unterschied. Eine von mir geführte Regierung würde die größte industrielle Modernisierung unseres Landes auch tatkräftig in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass das klappt.
Aber auch die Wahrheit sagen, das bedeutet doch auch, dass Menschen, die keine Windräder vor der Nase haben wollen, die zwar für Windkraft sind, aber nicht vor dem eigenen Gartentor, dass die ein Windrad vor die Nase bekommen. Das muss man doch auch mal offen sagen, oder?
Naja, direkt vor die Nase ist es ja nicht. Es wird immer einen Abstand geben. Es ist die Frage, wie die konkret organisiert sind. Und wir reden über 2% der Fläche in Deutschland, die wir für die Nutzung von Windkraft ausweisen müssen. Das ist jetzt nicht so viel, dass man sich nicht das vorstellen könnte und sich nicht auch vorstellen könnte, dass man durch Deutschland fährt und auch länger mal kein Windrad sieht. Und außerdem wird ein großer Teil aus der Windkraft auf hoher See kommen, aus der Solarenergie. Und wir werden auch Wasserstoffproduktion in Deutschland brauchen. Wenn wir das alles zusammen kombinieren, dann können wir auch das gewährleisten, was für die industrielle und wirtschaftliche Zukunft Deutschlands so zentral ist, nämlich dass dieser Strom auch 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung steht. Wir müssen das kombinieren mit Speichern, vorzugsweise auf Dauer Wasserstoff speichern, wo man dann auch sicherstellen kann, dass dann, wenn nicht genug Wind da ist, wenn nicht genug Sonne da ist, wir dann trotzdem Strom zur Verfügung stellen können. Ein großes Modernisierungsprojekt, das im Übrigen dazu beitragen wird, dass Deutschland auch technologisch einen Beitrag leisten kann, dass der Klimawandel weltweit aufgehalten werden kann. Denn wenn wir das bei uns machen, dann betrifft das ja nur einen Teil der Klimaemissionen. Aber wenn wir mit unserer Wirtschaftskraft, mit unseren Ingenieurinnen und Ingenieuren das entwickeln, was man braucht, um auch in Indien, im übrigen Asien, in Afrika, im Süden Amerikas solchen Wohlstand zu haben wie wir, aber ohne das Klima zu schädigen, dann haben wir auch wirklich was geleistet.
Das Interview der Woche mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Annalena Baerbock von den Grünen will, dass ab 2030 kein Auto mit Verbrennermotor mehr neu zugelassen werden soll. Die Autoindustrie zieht da ja teilweise schon von ganz alleine nach. Warum wollen Sie das nicht auch?
Wir werden europaweite Regeln brauchen. Und ich bin sicher, dass die Fortschritte, die die Automobilindustrie jetzt zustande bringt, dazu beitragen wird, dass das sehr schnell geht mit der Umrüstung unserer Flotte auf elektrische Fahrzeuge, weil sie in der Perspektive nicht teurer sein werden als diejenigen, die wir gewohnt sind, weil sie die Leistungsfähigkeit haben, die wir von den klassischen Fahrzeugen kennen und weil es europaweit gelten wird. Denn das ist unser großer Vorteil, den wir aus Europa haben. Deutschland wäre für die Entwicklung von Elektromobilität zu klein. Aber wenn schon das ganze Europa mit seinen 400 Millionen Einwohnern und Einwohnern, der Markt ist ja schon mal zur Verfügung steht für Fahrzeuge, die keine Emissionen mehr haben, dann wäre das ein ganz großer Gewinn und auch wirtschaftlich etwas, das funktioniert.
Wir stehen ja vor einer industriellen Revolution, das sagen Sie selbst ja auch sehr häufig. Muss man da aber nicht auch alte Beschlüsse neu denken? Also selbst als Atomkraftgegner könnte man jetzt ja zum Beispiel in die Waagschale werfen, was ist im Moment drängender? Der Klimaschutz oder eben ein Beschluss, den man gefasst hat, weil man Atomkraftgegner wäre? Und es gibt ja Leute, die sagen, wenn man es nur 5 Jahre länger laufen lassen würde, würden wir enorm viel CO2 einsparen. Muss man eventuell solche Dinge auch neu denken, dass man sagt, wir lassen die Atomkraftwerke 5 Jahre länger laufen und sparen dadurch enorm viel CO2?
Ich halte das für keine gute Idee und ich finde, wir sind ja schon mal reingefallen. Denn ich bin als junger Mann ja auf Kundgebung gewesen gegen die Errichtung von Atomkraftwerken, weil ich schon damals fand, das ist eine ganz unsichere Technik, die so lange toll ist, solange nichts schief geht. Aber wenn es schief geht, dann geht es richtig schief. Und wir haben jetzt mehrere Unfälle erlebt, von denen damals alle behauptet haben, die würden nie eintreten. Aber Tschernobyl ist zum Beispiel ein solches Beispiel gewesen. Die Erfahrungen, die wir in den USA, in Japan gemacht haben, zeigen uns, das ist eine gefährliche Technologie. Wir haben noch heute nicht die Entsorgungsfrage gelöst. Auch das ist ein Problem. Und deshalb muss man sagen, das ist etwas, wo wir nicht wieder einsteigen sollten.
Niemand will Inlandsflüge verbieten. Dafür soll Zugfahren so attraktiv werden, dass man eigentlich gar nicht mehr fliegen möchte. Aber jetzt weiß jeder, dass es endlos dauert, neue Zugstrecken zu bauen und das Zugfahren auch immer noch wesentlich teurer ist häufig als Fliegen. Jetzt mal ganz konkret, wie soll das denn gelöst werden? Also man kann ja nicht von heute auf morgen eine neue Zugstrecke bauen. Also das muss ja jetzt bald passieren. Wir haben ja nicht ewig Zeit.
Sofort anfangen ist ganz wichtig. Was den Nahverkehr betrifft, habe ich deshalb mich dafür eingesetzt, dass wir in Deutschland mehr Geld für neue Strecken ausgeben. Das waren Jahrzehnte immer, ich weiß die Summe genau, 333 Millionen für ganz Deutschland aus dem Bundeshaushalt. Das haben wir jetzt auf 1 Milliarde angehoben und werden es um die Mitte dieses Jahrzehnts auf 2 Milliarden anheben, damit jeder losplanen kann mit neuen Strecken. Und das geht. Wir haben jetzt im Übrigen auch viele, viele Verbesserungen gerade durchgesetzt, um die Investitionen in die Bahn auszubauen, sodass Strecken, die einfach nur modernisiert werden, nicht ein neues Planfeststellungsverfahren brauchen. Und jetzt in der Flut hilft uns das, und da werden wir auch noch ein paar Ergänzungen machen, dass man auch Regeln hat, Bahnbrücken können auch neu gebaut werden ohne Planfeststellungsverfahren, wenn sie jetzt kaputt sind. Und das könnte doch das Prinzip für ganz Deutschland sein.
Wir haben in der Pandemie gesehen, wie wir digital hinterherhinken. Da haben sich einzelne Behörden noch Faxe hin und her geschickt, wenigstens keine Telexe. Aber es hätte ja auch schneller gehen können digital. Wird es unter einem Kanzler Scholz ein neues Digitalministerium geben? Und zwar eins, das auch ein Etat und auch Befugnisse, Entscheidungskompetenzen hat?
Ich bin ein bisschen irritiert darüber, dass jeder, der irgendwie nicht weiter weiß, erstmal ein neues Ministerium vorschlägt und sagt, das ist mein politischer Lösungsvorschlag. Was ich wichtig finde, ist, dass das eine Prioritätsangelegenheit für unser ganzes Land und damit auch für die ganze Regierung und auch für den Regierungschef, den Kanzler ist. Und das müssen wir vorantreiben und dabei auch viele Dinge anders machen als in der Vergangenheit. Ich glaube zum Beispiel, dass wir früher nicht hart genug waren bei den Anforderungen, die wir zum Beispiel am Mobilfunknetzbetreiber gestellt haben. Das ist jetzt diesmal besser gemacht worden. Wir haben die erhöht. Aber das Prinzip muss mehr so sein, dass wir sagen, schnell, flächendeckend, der höchste Standard für alle Bürgerinnen und Bürger.
Aber in dem Punkt muss man doch wirklich sagen, das war jetzt kein Streitpunkt in der Großen Koalition. Also, dass es digital besser werden muss, das hat auch Wirtschaftsminister Altmaier immer gesagt. Deshalb muss man sich fragen, warum sollte das jetzt besser laufen unter einem Kanzler Scholz, wenn es unter einem Vizekanzler Scholz nicht so gut gelaufen ist? Sie waren doch dabei.
Ich war dabei, die Dinge voranzutreiben, die ich eben zum Beispiel beschrieben habe. Wir haben jetzt Förderprogramme aufgelegt. Wir haben bei der Mobilfunkausschreibung härtere Kriterien angelegt. Und ich habe gesagt, für das Gigabit-Netz stelle ich mir das in ähnlicher Weise vor, dass wir das präzise fassen und dann auch die Geschwindigkeit besser voranbringen können und dann auch wirtschaftlicher mit unserem Geld umgehen. Wir geben jetzt ja Geld aus für Sachen, von denen wir eigentlich erwarten müssten, dass die Betreiber das von sich aus machen, weil sie nicht nur für die guten Ecken im Land zuständig sind, sondern auch die, wo man vielleicht gerade nichts verdient oder nicht genug, weil das dann über die gesamte Rechnung funktioniert. Und das sollte das Prinzip für unser Land sein. Dafür setze ich mich ein.
Wir werden auch mit einem neuen Kanzler, einer neuen Kanzlerin mit Corona in die neue Legislaturperiode starten. Wahrscheinlich wird dann Winter sein und wir wissen mittlerweile, dass im Winter die Ansteckungszahlen auch hochgehen, auch weil jetzt immer noch nicht genug Menschen geimpft sind. Ich weiß, dass Sie dafür sind, eben das Impfen vorwärts zu treiben, aber mal ganz davon abgesehen. Annalena Baerbock sagt zum Beispiel, Geimpfte müssten anders behandelt werden als diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, nicht die, die sich nicht impfen lassen können. Sind Sie derselben Meinung?
Wir haben eigentlich klare Prinzipien festgelegt. Erstens die hohe Zahl der Impfungen, die wir mittlerweile haben. Das muss weitergehen. Dafür müssen wir werben und auch bei den jungen Leuten, wo das jetzt möglich ist, für das Impfen werben. Das entscheiden auch viele Kinder und Eltern gerade, dass sie sich impfen lassen wollen. Und für mich ist wichtig, dass wir gleichzeitig Vorsichtsregeln behalten. Also in Bahnen werden wir Masken tragen müssen, in Bussen auch. Wir werden in bestimmten Orten nur Zutritt haben, wenn wir geimpft, genesen oder getestet sind. Und ich finde auch die Entscheidung richtig zu sagen, dass das ab Mitte Oktober nicht mehr von der Allgemeinheit bezahlt wird, wenn man einen Test macht, um in ein Restaurant zu gehen.
Aber nicht Geimpfte sollten nach wie vor trotzdem, wenn sie einen Test vorweisen, alles machen dürfen. Also es soll keine Sonderbehandlung für Geimpfte geben.
Ich halte diesen Weg für richtig, aber klar ist, dass es ja schon in der Verständigung, die wir bereits jetzt gefunden haben, Handlungsmöglichkeiten gibt. Wir wissen, dass jeder private Anbieter von Kulturveranstaltungen, von Messen, von Restaurantbetrieben sagen kann, ich möchte hier nur Leute reinlassen, die geimpft oder genesen sind. Das ist seine privatrechtliche Entscheidung, da haben wir ihm gar nicht reinzureden.
Sie haben versprochen, es wird keinen neuen Lockdown geben. Betrifft das auch die Schulen? Wird es keinen neuen Schullockdown geben?
Ich bin gegen einen Lockdown neu und ich bin auch dafür, dass wir den Präsenzunterricht an den Schulen aufrechterhalten. Wir haben jetzt auch durch die Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes die Grundlage dafür geschaffen, wenn der Bundestag das endgültig beschließt, dass wir in der Lage sind, auch weiter zu testen an den Schulen und in den Betrieben. Und natürlich wird es auch Masken geben müssen im Herbst, Winter, die getragen werden, wo man eng beieinander sitzt. Das gilt dann auch hier. Aber das sind Vorsichtsregeln, die natürlich auf eine völlig veränderte Situation treffen. Denn viele Eltern, viele Onkel und Tanten, viele Großeltern, die allermeisten sogar, sind ja mittlerweile geimpft. Und damit ist ein besserer Schutz für die Kinder da und natürlich auch umgekehrt der Schutz für die Erwachsenen da, sodass wechselseitige Ansteckungen viel seltener werden. Und deshalb können wir auch viel einfacher einen sicheren Schulbetrieb gewährleisten als im letzten Herbst und Winter. Ich bin dagegen, dass der Präsenzunterricht wieder aufhört. Der soll durchgeführt werden.
Ein wichtiges Thema für viele Menschen, die Mieten, die immer teurer werden. Das Berliner Experiment des Mietendeckels ist vor Gericht gescheitert, weil das Land Berlin das eben auch nicht alleine entscheiden kann. Der Bundestag dagegen könnte schon neue Regelungen anstoßen. Wird es mit einer SPD-geführten Koalition einen bundesweiten Mietendeckel geben?
Erstmal muss mehr gebaut werden. Ich bin für 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr, nicht nur einmal, sondern dauerhaft. Wir sind jetzt bei 300.000 und 400.000 sind also eine Steigerung. Aber, das will ich ganz klar dazu sagen, kein Hexenwerk. Denn wir haben in Deutschland 1973 einmal 800.000 Wohnungen gebaut, 100.000 im Osten, 700.000 im Westen. Da werden wir ja wohl jedes Jahr 400.000 schaffen. Und ich will, dass davon 100.000 geförderte Wohnungen sind, Sozialwohnungen, damit wir eine ordentliche Mischung bekommen. Übrigens nicht nur über die ganze Stadt, das ganze Land verteilt, sondern auch bei den einzelnen Vorhaben. Warum sollen nicht Sozialwohnungen und Eigentumswohnungen und normale Mietwohnungen dazwischen auf einem neuen Baugrundstück entstehen? Das führt doch dazu, dass wir viel besser miteinander zusammenleben, als wenn alle voneinander getrennt leben. Und dann brauchen wir, bis wir genug Wohnungen haben, natürlich eine Situation, in der wir den Anstieg der Mietpreise begrenzen. Das machen wir jetzt schon bei Neuvermietung und das machen wir im Übrigen auch im Hinblick auf Mietpreissteigerung jetzt schon im Gesetz. Das sollte man noch mal verstärken durch ein Moratorium. Und das ist aus meiner Sicht der richtige Weg.
Das Interview der Woche mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Nun sind aus Afghanistan alle raus, diese Woche auch die USA. Viele sitzen dort jetzt fest, auch Menschen, die den Deutschen geholfen haben. Jetzt kommt die Frage, wo sollen denn dann letzten Endes die Menschen, die noch rauskommen können, hin? Die Österreicher haben jetzt schon gesagt, gerade diese Woche der österreichische Bundeskanzler, wir wollen keine Flüchtlinge. Was halten Sie von Kontingenten für Flüchtlinge auch hier in Deutschland aus Afghanistan?
Wir haben vielleicht noch einen Satz. Ich glaube, das war richtig, dass wir 2001 nach dem furchtbaren Anschlag auf das World Trade Center, ich habe die Bilder alle noch im Kopf, gesagt haben, wir bekämpfen Al-Qaida vor Ort, die mit den Taliban damals verbündet waren. Ich fand den Militäreinsatz der Verbündeten, auch der Bundeswehr, der USA und vieler anderer richtig. Es war auch vernünftig zu sagen, wenn wir jetzt da sind und dort ein neuer Staat entstanden ist, dann helfen wir auch dabei, dass der sich neu etablieren kann und ein bisschen mehr Rechtsstaatlichkeit, mehr Bildung für die Kinder entsteht und die Frauen mehr Rechte bekommen und Möglichkeiten. Und jetzt wird es zwei Gruppen geben, um die wir uns kümmern müssen. Das eine sind diejenigen, die wir als schutzbedürftig erkannt haben und noch erkennen. Denn es melden sich jetzt ja mehr, als sich vor 2 Monaten oder 3 Monaten oder noch vor ein paar Wochen gemeldet hätten und haben. Und das ist auch richtig so. Die sind ja jetzt neu bedroht durch die Übernahme der Gewalt und der Macht und der Regierung am Ende durch die Taliban. Und die stellen wir weiter fest, haben wir festgestellt und wollen den, die nicht rausgekommen sind bisher, wenn sie das wollen, eine sichere Ausreise ermöglichen. Darüber verhandeln wir jetzt. Auch die USA tun das und versuchen zusammen mit anderen zu erreichen, dass die sichere Ausreise dieser Personen von den künftigen Machthabern dort garantiert wird. Und das wäre am besten natürlich, wenn das über einen wiederaufgenommenen zivilen Flughafenbetrieb in Kabul geschehen kann. Auch darüber verhandeln wir. Und wenn jetzt einige den Landweg nehmen und über die Grenze kommen, dann werden wir, wenn sie auf unseren Listen stehen und sie tauchen in einem Konsulat in Pakistan oder dem Iran oder in anderen Ländern auf, dann werden wir ihnen auch helfen, nach Deutschland zu kommen, so wie wir ihnen geholfen hätten, wenn das in Kabul passiert wäre. Das ist die eine Gruppe. Und die andere sind diejenigen, die Schutz finden in den Nachbarländern, in Pakistan, in Iran, in den Ländern nördlich Afghanistans, im Irak und in der Türkei. Und denen müssen wir helfen, dass sie dort vor Ort eine Perspektive bekommen und nicht alleine gelassen werden. Da sind ja schon welche. Und deshalb haben wir für diese Flüchtlinge vor allem, aber auch für solche, die im Land einen neuen, sicheren Ort gesucht haben, die internationalen Flüchtlingshilfeorganisationen der Vereinten Nationen unterstützt und werden das auch weiter tun mit zusätzlichen Mitteln, damit das auch gelingen kann vor Ort.
Sie wollen ja nicht über Koalitionen reden vor der Wahl, aber man kann sich ja mal anschauen, wie es letztes Mal gelaufen ist. Also da hat die SPD der Union quasi sehr vieles in den Koalitionsvertrag rein diktiert. Das lasse ich fast wie so ein SPD-Wahlprogramm. Man hatte fast den Eindruck, die Union hat alles mitgemacht. Hauptsache, sie stellt die Kanzlerin. Was machen Sie denn, wenn Armin Laschet jetzt dieselbe Taktik wählt? Grüne und FDP kriegen alles, was sie wollen. Hauptsache, er wird Kanzler. Das können Sie mit Ihrer SPD ja nicht machen.
Eins ist ganz klar, es wird ein starkes Votum der Wählerinnen und Wähler geben über die Frage, wer der nächste Kanzler werden soll. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger der Meinung sind, ich sollte das sein und der SPD deshalb die Stimme geben, dann wird uns das auch die Kraft geben, gute Gespräche zu führen mit anderen Parteien, zum Beispiel den Grünen oder der FDP, über die Frage, was geht. Das werden wir aber nach der Wahl entscheiden, wenn wir wissen,
als Sie noch der Zweitplatzierte waren, haben Sie gesagt, auch der Zweitplatzierte kann Kanzler werden. Es hat sich das gedreht. Es ist gerade Armin Laschet der Zweitplatzierte.
Umso klarer das Votum der Bürgerinnen und Bürger ist, umso einfacher wird es nach der Wahl.
Olaf Scholz im Interview der Woche. Herzlichen Dank.
Schönen Dank.